ihren Platz nehmen. Ich werde kein Flüchtling dort sein, der noch angekrochen kommt und mit dem letzten Atemzug habe ich den Himmel erreicht. Nein, ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein. Halleluja, halleluja. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Wir wollen Gottes Wort hören und ich habe ein gutes Thema. Du wirst vielleicht am Anfang nicht verstehen, was ich zu sagen habe, aber am Schluss weißt du, sagst, danke Jesus, ich werde kein Fremdling dort sein. Ich werde dort ein Hausgenosse Gottes sein. Ich werde neben dem Heiland links oder rechts sitzen, spielt keine Rolle. Je nachdem, wie ich gelebt habe, was ich getan habe und wie ich mich benommen habe, das wird ausschlaggebend sein über meine Position drüben. Aber ich werde auf jeden Fall kein Flüchtling dort sein. Halleluja, ich bin so begeistert davon. Als kein Auswanderer sein und kein Heimatloses sein, kein verlorener Sohn, keine verlorene Tochter. Mein Thema heute ist Gottes Plan für Versager. Ein heikles Thema. Viele Christen können damit nichts anfangen, aber sei geduldig. Ich habe eine ganze Menge zu diesem Thema zu sagen. Ich habe letzten Sonntag schon angefangen, darüber zu sprechen. Gott kann auch Versager gebrauchen. Gott kann und Gott hat es bewiesen. Denk an Moses, denk an Petrus, denk an all die, die durchgefallen sind. Satan begehrt euch, Satan will euch fertig machen, Satan will euch ruinieren, kaputt machen. Und gerade diese Leute, die der Teufel abgesehen hat und die einfach weitermachen, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Und die powern und powern und powern und powern, bis dem Teufel die Luft ausgeht. Ja, und das machen wir. Gott kann auch Versager gebrauchen. Und wir sind deshalb da. Und Brüder und Schwestern, wir sind alle miteinander Versager. Und zwar elende Sünder, arme Sünder. Und wir leben alle von der Gnade Gottes. Und das ärgert den Teufel, dass der liebe Gott uns liebt. Die komischen, die verzogen und unerzogen. Und Gott nimmt sie und macht sie zu Heiligen. So, das wird mein Thema sein. Dann möchte ich dich ganz herzlich einladen für Mittwoch. Was sind deine Prioritäten? Dann die Wahrheit macht uns frei und hast du die Anerkennung Gottes? Hast du die? Dass Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe dich lieb. Wenn du das weißt, dann können dir alle anderen Menschen den Buckel runterrutschen. So, dann werden wir am kommenden Sonntag auch noch das Thema haben, Gott lässt dich nicht im Stich. Ein Trostwort, trostreiche Predigt wird es sein. Ich spüre jetzt schon in der Vorbereitung, als ich so diese Themen durchgelesen habe, Gott wird dich nicht in den Stich lassen. Du lässt vielleicht Gott in den Stich. Menschen lassen dich in den Stich. Die Gemeinde lässt dich in den Stich. Und wir haben so viele Menschen, die einfach in den Stich gelassen worden sind. Die hat man in die Welt hinausgesetzt und gesagt, so, friss oder krepier. Verstehst du, und die überlassen dich deinem Schicksal. Aber Gott lässt dich nicht in den Stich. Gott überlässt dich deiner Krankheit nicht, den Ärzten nicht, den Psychologen nicht, Gott hat dich fest in seiner Hand. Er lässt dich nicht in den Stich. Halleluja. Preis dem Herrn. Gottes Plan für Versager. Für Menschen, die versagt haben. Und wir versagen mannigfaltig. In meiner Bibel heißt es der Gerechte. Und jetzt kannst du ausrechnen, wie oft du fällst in deinem Leben. Wie oft du gefallen bist und wie oft du fallen darfst. Der Gerechte fällt 7-mal am Tag. Und der steht wieder auf. Und er macht wieder weiter. Als wenn es nichts gewesen ist, schüttelt den Staub ab und sagt, Halleluja, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Wir fürchten uns nicht und dergleichen. Und so geht es weiter mit uns. In den meisten Gemeinden wird das Thema kaum berührt. Ja, Gott ist gnädig, barmherzig und gütig und wird nicht gepredigt. Das ist ein Tabuthema. Gott liebt Versager. Und er hat speziell auf die Versager abgesehen, die die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben. Petrus, jetzt sollst du was für mich tun. Jetzt sollst du was erleben. Gott liebt die Versager, das ist ein Tabuthema. Oder wird, wenn sie schon auch darüber predigen, dann wird es falsch ausgelegt oder umgedeutet und den Menschen Schuldkomplexe eingeredet. Du hast versagt. Jetzt du Buße mal, bekehr dich mal richtig. Stell dich wieder auf die Füße. Sie werden oft verdammt auch von der Gemeinde, von Christen versklavt, unterdrückt. Denk, was du getan hast. Dann wirst du verteufelt und du bist bei denen durchgefallen. Aber Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er kam und selig zu machen, was verloren ist. Gott liebt Versager. Also da bin ich so begeistert von dieser Botschaft. Gott hat gewollt, sogar jetzt halt dich fest und schnall dich an, falls eine Schnalle hier am Sitz ist. Schnall dich an. Gott hat sogar gewollt, dass du versagst. Dass du durchfällst. Gott hat gewollt. Verrückt. Du sagst, nein, Gott liebt mich, Gott will mich heiligen, Gott und so weiter. Nein, Gott hat sogar zugelassen, dass du oder die Menschen überhaupt Fehler machen. dass du von dem lieben Gott abhaust, dass du von dem gar nichts wissen willst, von deinem Daddy im Himmel. Verstehst du, Gott hat erlaubt, sogar, dass die Menschen aus dem Paradies vertrieben werden. Und das ist kein Betriebsunfall gewesen, dieser Sündenfall. Das ist Gott gewollt gewesen, ihr Lieben. Du kannst denken, was du willst. Ich habe Theologie studiert. Und ich weiß, wovon ich rede. Gott hat zugelassen, dass das passiert. Wenn das nicht passiert wäre, würden wir alle noch Steinklötze sein. Oder Leben batzen. Verstehst du? Aber Gott hat zugelassen, dass wir aus diesem untersten Keller herauskommen und dass wir versagen, dass wir uns durch die Gnade Gottes aufwärts entwickeln. Das hat Gott gewollt. Er hat gewollt, dass du deine eigenen Wege gehst, dass du vom Weg abkommst, dass du alles, was du hast, was du bekommen hast von der Gesellschaft, von den Eltern, von der Gemeinde, was weiß ich, dir erarbeitet hast, dass du alles verprasst, versaufst, verfrisst. Entschuldigung, ich will heute Klartext reden. Warum? Weil die meisten Leute wissen nicht, was Gnade ist. Was Gott alles überhaupt gewollt hat. Weißt du, dein Wille geschehe. Du musst den Willen Gottes gar nicht tun, der geschieht, ob du willst oder nicht. Gott hat zugelassen, dass du das Leben genießt, dass du die Hölle durchmachst. Und das steht drin im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Wir müssen da durch diese Hölle. Fürchte ich kein Unglück. Warum? Weil ich meinen Gott kenne. Menschen, die Gott kennen, fürchten keinen Teufel, keine Hölle, keinen Tod und nichts. Die haben ganz andere Grundlage. Gott hat gewollt, dass du versagst und er arbeitet jetzt mit Versagen zusammen. Überleg einmal, was der liebe Gott gesagt hat. Lies schon in die ersten Verse der Bibel. Fülle die Erde, macht euch die Erde untertan. Das hat Gott gewollt, dass wir die Erde beherrschen. Aber solange wir im Paradies sind und die Äpfelchen uns zufliegen, die Schmetterlinge kommen, die Vögelchen pfeifen und so weiter, kannst du die Erde nicht untertan machen. Da sagst du, hier ist so schön, oh, da ist so herrlich, wir haben das Heizung, wir haben alles, wunderbares Klima, da regnet es nicht und da schneit es nicht, da friert nichts. Gott sagt, raus in die Wüste, raus, wo Dornen und Disteln wachsen. Versager wissen, alles, was wir haben, ist Gnade, 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 Gnade und weiter nichts als Gnade. Das ist ein Versager. Ich habe alles versaut. Mein ganzes Leben verpfuscht. Habe alles kaputt gemacht, was man kaputt machen kann überhaupt. Meine Kindheit, meine Jugend, mein Middle Age, alles kaputt gemacht. Nichts habe ich zu bringen, singen wir in einem Lied. Alles Herr bist du. Nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Und wenn wir an diese Phase erreicht haben, dann sind wir erst die Gesegneten des Herrn. Alles zurückgelassen, alles verloren, abgebrannt, untergegangen, wo auch immer. Darum dienen die Versager dem lieben Gott gerne. Jesus sagt einmal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer keine Vergebung hat, der weiß gar nicht, was Liebe ist. Warum soll ich Gott lieben? Und viele Christen fragen sich, warum soll ich Gott lieben? Aber wenn dein Leben verpfuscht, versaut, versoffen, verfressen, verhurt und verbockt war, dann hast du Grund. Also mir so viel vergeben. Oh Gott, hat so viel Gutes an mir getan. Ich liebe ihn. Ich habe keine Ansprüche an ihn. Also ich habe keine Ansprüche an den lieben Gott. Gar nichts. Also ich bin ein verlorener Sohn, verlorene Tochter. So, und ich bin dankbar. Und darum dienen die Versager dem lieben Gott von Herzen gerne. Und mit Begeisterung, mit Freude. Ja, der verlorene Sohn. Der kam nach Hause und sagt, Papa, ich möchte Tagelöhner sein, ich möchte dein Diener sein, ich will nicht mehr dein Sohn sein. Lass doch diese Forschung weg da. Ich will dein Knecht sein. Ich will dir dienen von ganzem Herzen. Er stellte keine großen Ansprüche. Ich brauche ein weiches Bett. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Er stellte keine Forderung. Ich möchte an dem Platz sitzen und ich möchte das und das sein. Der war vollkommen wurscht. Hauptsache, ich bin ein Tagelöhner. Ich krieg mein Taschengeld. Er pochte nicht mehr auf seine Rechte. Weißt du, Vater, ich bin doch dein Sohn. Du musst mich heilen, du musst mich versorgen, du musst für mich da sein, du musst deine Hand für mich ins Feuer legen. Nein, ich bin dein Tagelöhner. Versager sind demütige Menschen. Sie sind für alles dankbar. Sie sind für alles dankbar. Gottes perfekter Plan mit unserem Leben war, dass wir versagen. Auch für dich, selbst wenn du in einem frommen Haus aufgewachsen bist und die Heiligkeit mit Muttermilch getrunken hast. Verstehst? Selbst da. Gott hat es zugelassen, dass du in die Fremde gehst und ganz besonders Kinder aus gläubigen Elternhäusern, die gehen zuerst mal in die Welt. die, was weiß ich, was sie alles machen. Genau das, was die Eltern ärgern, was sie nicht wollen, was ihnen gar nicht passt. Verstehst du, da lungern sie auf der Straße, gammeln und pennen, wollen gar nicht nach Hause gehen, wandern aus, was weiß ich wo, führen ein wildes Leben. Weißt du, das ist das Geheimnis, wie Gott, was Gott macht. Gott erlaubt, dass Söhne und Töchter verloren gehen. Damit die Eltern endlich wissen, du kannst das Kind nicht halten, selbst wenn du es wolltest. Und selbst wenn du dich festkreist und festbindest, du kannst nicht halten. Ich will, dass dein Sohn flöten geht, deine Tochter flöten geht. Weißt du, was es ist? Straßenmusikant wird. Und Bettler und spielt nur für den Tag. Tagelöhner. Weißt du, Versager können wissen und wissen, ich habe alles verspielt. Ich habe alles verspielt. Wir können Gottes Plan für unser Leben erst richtig verstehen, wenn ich weiß, ich habe gar keine Ansprüche. Ich habe gar keine Ansprüche. Was will ich denn? Der Zug ist für mich abgefahren. Ich werde nichts mehr erben. Mir steht nichts mehr zu. Ja, aber die Bibel ist voll von göttlichen Verheißungen. Vergiss es. Diese Verheißungen, die hast du alle verspielt, weil du die Gebote Gottes gar nicht eingehalten hast. Du warst nicht. Die Verheißungen sind da, wenn du treu bist, wenn du der Stimme Gottes gehorchst. Aber du bist Bock gewesen. Hast null Bock gehabt auf den Herrn. Null Bock. Der verlorene Sohn hat das ganze Erbe verprasst. Er hat jetzt nichts mehr. Nur das, was er auf dem Leib hat. Alles verspielt, alles versoffen, alles verfressen, alles verwettet. Das hat er alles getan. Und als Gesegneter ist er ausgezogen. Der gemachte Mann, der Sohn eines großen Vaters. Und wir Menschen sind Söhne und Töchter eines großen Vaters, des himmlischen Vaters. Wir sind ausgezogen in das Leben, mir gehört die ganze Welt. Und dann kommt er zu Hause als Verfluchter, dieser Gesegnete. Sein Leben war verwüstet und leer. Wie ein armer Hund, Schwanz eingezogen, kriecht er nach Hause. Papa, ich möchte nur noch ein Tagelöhner sein. Ich habe gesündigt gegen dich. So kommt er nach Hause. Da wusste gar nicht, darf ich überhaupt nach Hause kommen. Die Beatles singen ein schönes Lied, The Yellow Tree. Und in diesem Lied wird eine Geschichte verarbeitet aus den amerikanischen billiger Zeit, als die Amerikaner Go West, sangen von Osten nach Westen zogen, Kalifornien, Goldsucher und Schätzesucher und so weiter. Und da ist ein Junge aus einem frommen Haus, da wurde diese Eisenbahn gebaut gerade, und die Eltern wohnen direkt am Eisenbahndamm. Und der Junge so fromm, zu Hause immer Tischgebet, Andacht, und was weiß ich, so fromm, zu Hause war ihm zu fromm. Das hat alles gestunken, sagt, ich gehe jetzt in die Welt, ich will mit euch Christen nichts mehr zu tun haben. Und ist losmarschiert in die Fremde. Lange Zeit, viele Jahre hat die Mutter, der Vater nichts gewusst, wo ist unser Sohn, wie geht's ihm, lebt er überhaupt noch? Und dann irgendwann schrieb er eine Karte, Papa, oder eine Mama eigentlich, die Mutter, an die Mutter schrieb er, und sagt, Mutti, wenn ich nach Hause kommen darf, hier wohnt sie am Bahndamm, und ich werde hier mit dem Zug vorbeifahren an dem und dem Tag, häng ein weißes Tuch zum Fenster, an der Leine, dann weiß es, das ist ein Signal für mich, ich darf nach Hause kommen, ich bin noch willkommen. Auch wenn ich ein liederliches und verschlammtes und versoffenes und verfressenes Leben gelebt habe, wie dieser verlorene Sohn. Wenn ich noch nach Hause kommen darf, wenn ich noch euer Sohn bin, dann hängt ein weißes Tuch raus. Und dann kam dieser Tag X und der Junge fuhr mit dem Zug vorbei. Weißt du, was die Mutter gemacht hat? Die ganze Bettwäsche aufgehängt. Die ganze Bettwäsche aufgehängt. Die weiße Wäsche. Und der Junge fuhr vorbei, brach zusammen und sagte, ich darf nach Hause kommen. Und genau das ist auch der liebe Gott. Er hat das ganze Firmament am Himmel aufgehängt in Blau. Du darfst nach Hause kommen. Du darfst nach Hause kommen. Egal ob Versager. Weißt du, auch wenn du keine Ansprüche mehr hast, auch wenn der Vater dich gar nicht mehr kennt, das sollte mein Sohn mal gewesen sein. Mein Kind. Weißt du, jetzt dient dieser verlorene Sohn bedingungslos dem Vater, ohne Bedingung. Und das ist die Liebe Gottes, bedingungslos. Gott liebt uns bedingungslos. Halleluja. Dem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das ist, warum Gott gerade Versager annimmt. Und warum Gott, und jetzt nicht nur, dass er annimmt, sondern dass er zulässt, dass du erst richtig versagst. Und zwar auf allen Gebieten. Wirst Mörder, wirst Dieb. Brichst in die Bank rein und klaust und was weiß ich. Du stellst so viele schlimme Sachen. Und Jesus liebt diese Kriminellen. Denn die kommen dann zum Heiland als Mörder, Diebe, Lügner, Ganoven, Schwindler. Du sagst, Bruder, mal tut es. Wir sollen doch anständig sein. Nein, das ist die Gnade Gottes. Gott nimmt Versager. Versager sind gescheiterte Menschen, ruinierte Menschen. Sie können nur noch als einfache Hilfsarbeiter, als Tagelöhner arbeiten. Die können nicht mehr da sagen, ich möchte diesen alten Posten, was ich früher hatte. Verstehst du, was mir zusteht, was mir versprochen wurde bei meiner Geburt, was ich geerbt habe? Dein Erbe ist verspielt. Ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert. Hat ein Dichter Fürst gesagt. Ist der Ruf ruiniert? Er kommt nach Hause, stinkt nach dem Stall. Nicht nach Deodorant und Lavendel und was weiß ich. Weißt du, er hat nichts mehr zu verlieren. Der hat schon alles verloren. Es kann nur noch besser werden. Und das ist, wenn wir zum Heiland zurückkommen. Es kann nur noch besser werden. Er muss auch nicht mehr sehr kämpfen, was beweisen, dass es noch gut ist und anständig. Er ist verloren. Blamiert. Verstehst du? Blamiert. Gott will den verlorenen Menschen helfen. Und deshalb, Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Such nicht die Menschen mit der Hornbrille, die Intelligenzen mit Krawatte oder Fliege und Einstechtuch. Die verloren. Gott liebt die schlimmsten Menschen, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Lob und Dank. Das ist er. Und natürlich die Pharisäer stehen, ja, dieser nimmt die Sünde an. Das Jans, dem hat ein schönes Lied früher mal gesungen. Jesus nimmt die Sünde an. Verstehst du, es ist egal, wie der Mensch ist, wo er herkommt, das interessiert den lieben Gott gar nicht. Gott sagt, komm her, arme Sünder. Er sucht das Verlorene, dass sie wieder das erlangen. Und bei Gott darf nichts verloren gehen. Jeder Mensch, der hier auf diesem Planeten Erde geboren wird, ist von Gott mit einer Bestimmung zur Welt gekommen und er darf nicht verloren gehen, denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Auf welchen Wegen auch immer. Auf tausend Wegen. Gott versucht auf allen möglichen Wegen, versucht die Menschen irgendwie zu erreichen. Er kümmert sich um die Verlorenen, sucht die Verlorenen, macht sie selig. Weißt du, die werden vielleicht nicht in der Kirche kommen, weil in der Kirche, da mieft es zu viel nach Staub und was weiß ich, oder heiligen Staub und Weihrauch. Aber die werden irgendwo eine Heimat finden. Fremdling, es gibt eine Heimat im himmlischen Licht. Er wird bei Gott eine Zuflucht finden. Vielleicht wird er auch in keiner Familie, in der Gesellschaft nicht mehr eine Zuflucht finden, aber er wird bei Gott eine Zuflucht finden. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein, und ich werde, egal was für ein Lump ich bin, ich werde kein Fremdling dort sein. Kein Flüchtling. Kein Flüchtling, auch wenn ich keine Papiere mehr habe. Gott will dir helfen, dass das, was du verloren hast, wiederfindest. Und wenn ich so diese Geschichte im Lukas-Evangelium lese, die Frau hat ihr Geld verloren, das Schäfchen ging verloren in der Irre und so weiter. Und die Freude des Wiederfindens, des Wiedererreichens, das ist die große Freude. Und ich sage, der verlorene Sohn ist nicht verloren gegangen, weil er verloren gehen wollte. Er hat gar keine Absicht gehabt, zu verlieren. Er hat Leben gesucht, hat ein bisschen Spaß gesucht, hat ein bisschen Vergnügen gesucht, zu Hause immer nur beten, 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 beten. Er wollte mal was anderes sehen. Mal Fernsehen, mal Film, mal was weiß ich, was ihn interessiert hat. Und so langsam kam er, ist er langsam abgedriftet. Das Schäfchen denkt genau, oh, dieser Löwenzahn, hier ein Kleeblatt, und da. Immer gutes Futter. Und so ist das Schäfchen verloren gegangen. Und die Frau da mit ihrem Geld in der Tasche, die war so happy, Halleluja, Halleluja. Man hat nicht gemerkt, dass das ganze Geld durch diese Ritze da verloren gegangen ist. Irgendwo in der Stube, weil sie so happy war, das Leben genossen, es ist so schön, erlöst zu sein und was weiß ich. Und hat auch die Seligkeit verspielt. Sehr viele Fromme verspielen ihre Seligkeit durch übersteigerte Begeisterung. Halleluja! Und die Taschen, entweder werden es geklaut oder derjenige wird sagen, fällt aus der Tasche raus, diese kleinen Kopeken. Ja. Und sie war so froh, dann such sie, wo habe ich verloren? Und wenn du dein Leben finden möchtest, solltest du dort zurückgehen, wo du zum letzten Mal gewusst hast, hier war ich glücklich. Hier war ich das. Und weißt du, wo das war? Nicht im Kindergarten, nicht in der Schule, nicht bei Papa und Mama, als du im Bauch der Mutter warst. Verstehst du, als du noch gar nichts wusstest von Gott und Welt und Teufel und Leben und was das alles ist. Du, da warst du geborgen. Und deshalb, die meisten Leute sehnen sich, wenn sie sterben, Mutti, von den alten Soldaten, wenn ich gehört habe, was, wenn sie so Zeugnis geben, was sie da im Sterben sagen, Mutti, nicht Papa und nicht Pastor und nicht der liebe Gott, Mama. Und in dieser Tunnelgang, der Gang der Geburt, der führt wieder zurück, dass du das Verlorene findest. Wie auch immer, auf welchen Wegen auch immer. Und Gott macht aus den schlimmsten Gottesleugnern die schlimmsten Menschen. Ich denke, wir haben ein Buch neulich hier auf dem Büchertisch gehabt. Weißt du, einer, der gegen ein Weiterleben nach dem Tod gewettert und gedonnert hat und gesagt, es gibt kein Weiterleben. Ein Professor in den USA, Doktor und was weiß ich, hat Bücher geschrieben. Es gibt kein Leben als Neurologe, kein Leben nach dem Tod, als Psychologe. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Und dann war er im Koma. Verstehst du, und er liegt. Und da erlebt er die andere Welt, dass es noch was anderes gibt. So wie dieser verlorene Sohn in der Fremde erlebt, da gibt es was anderes. Und ist einer, heute einer der härtesten Verfechter, Leben nach dem Tod. Ist sogar gläubig geworden, Christ geworden. Und sagt, Leute, verlasst euch nicht auf die ganze Dummheit, was die Materialisten sagen. Mit dem Tod ist das Leben zu Ende. 1,80 unter der Erde, kannst du das Gras von unten wachsen sehen. Nein, das Leben geht weiter. Was er dort alles gesehen hat. Haben wir das Buch noch auf dem Büchertisch? Ja, ein Exemplar ist da, falls jemand das haben will, kann es kaufen. Ich bin begeistert. Und so bekehrt die Leute, weißt du, nicht durch einen Pastor und Prediger und eine Gemeinde und einen Bischof. Nein, durch im Koma. Das ist dieser Gang nach Hause. Verlorene Sohn, Söhne kommen nach Hause. Der Sohn hat sich bekehrt und der Fremde im Schweinestall. Ich weiß, mein Vater hat Brot dafür und ich darbe hier Hunger. Jesus sucht die Verlorenen, die im Sterben liegen, die im Koma liegen, die nichts mehr können. Und so viele erleben Gott im Koma, erleben Gott im Traum, erleben Gott, bin am Ende, beim Zusammenbruch, was auch immer ist. Warum? Gott glaubt an dich. Halleluja. Gott glaubt an dich. Ich bin begeistert. Den Verlorenen, weißt du, denen geht es nachher nur noch ums Überleben. Was muss ich tun? Sie sind und haben nur noch das, was sie auf dem Leib tragen. Und die meisten haben nichts mehr auf dem Leib. Die liegen nackt auf der Bahre, im Krankenhaus, wo auch immer. Sie sind ausgeraubt, Papiere weg, Geld weg, Leute sind alles weg. Auch wenn alle von dir gehen, ich weiß, ich werde kein Fremdling dort sein. Die Verlorenen sind hoffnungslose Fälle. Sie sind erledigt, ihr Leben ist verpfuscht, verfahren. Sie können nur noch für den Augenblick leben, als Tagelöhner, dass ich was ich habe, von der Hand in den Mund. Und meistens ist nichts mehr in der Hand. Wovon willst du dann leben? Für die gibt es keine Chance mehr, diese Verlorenen. Weißt du, du solltest mal dieses Bewusstsein bekommen, ich bin verloren, ich war verloren und ich bin von Gott gefunden worden. Und ich durfte nach Hause kommen. Gott hat die ganze Leine voll. Gelben Tücher, weißen Tücher, blauen Tücher, welchen Tüchern auch immer aufgehen. Ich bin willkommen. Nicht bei den Menschen, bei Gott. Und ich predige ganz bewusst, bei Gott bist du willkommen. Der Verlorene, der weiß, ich habe keine Chance mehr. Ich habe nichts zu bringen. Ich bin gestrandet irgendwo als Robinson Crusoe, irgendwo auf einer einsamen Insel. Wie wird es mit mir weitergehen? Die das wissen, die wissen, dass ich verloren bin, die wissen, Plan A greift nicht mehr. Plan A greift nicht mehr. Meine Erziehung greift nicht mehr. Meine Bildung greift mir nicht. Alles, was ich weiß, das greift gar nicht. Plan A funktioniert nicht. Jetzt brauche ich Plan B. Von Gott her. Mein Vater. Und jetzt, wenn ich von Vater spreche, spreche ich von Gott. Mein Vater im Himmel. Euer himmlischer Vater weiß, was du brauchst. Und der Vater im Himmel hat einen Plan B installiert. Der Mensch hat versagt, hat sein Leben zerstört, wie auch immer. Gott wollte sogar. Und bitte halte ich fest, was ich sage. Gott wollte, dass du dich ruinierst. Gott wollte, dass der Adam den Apfel frisst. Entschuldigung, ich sage das mal so. Und die Eva schnell runter. Und dann gehen die Augen auf. Gott hat es gewollt. Er hat extra diese zwei Bäume im Garten gepflanzt. Der hätte auch außerhalb vom Garten pflanzen können. Aber eben mittendrin im Garten, von allen Seiten rankommt, hat er diesen Baum hineingepflanzt. Das hat nicht der Teufel gemacht, weil wir das Sündenfall meistens schieben wir immer auf den Teufel. Nein, das hat der liebe Gott gemacht. In einer ganz bestimmten Absicht, Plan B. Denn Plan B war schon vorgesehen und vorgeplant, bevor die Menschen geschaffen worden sind. Der Mensch hat versagt, hat sein Leben zerstört. Damals, heute und noch weiter, sie werden Generation für Generation das Gleiche tun. Doch Gott hat einen perfekten Plan für den Menschen. Er hat seinen Sohn geopfert. Als Adam und Eva gesündigt hat, haben sie die Verheißung bekommen. Und der Nachkomme, Eva, dein Nachkomme, wird der Schlange den Kopf zertreten. Dein Nachkomme. Er opferte seinen Sohn. Und warum? Um die gesamte Schöpfung zu retten. Nicht nur um den Menschen zu retten. Die ganze Schöpfung. Seine ganze Arbeit. Weißt du, seine Arbeit, der war fertig. Am siebten Tag, sechsten Tag segnete alles, Menschen, Tiere, Pflanzen und was war alles, war Licht und Tag und Nacht. Und er war fertig. Und die Sache Gottes wäre nicht mehr weitergegangen, Brüder und Schwestern. Am achten Tag, was sollte Gott machen? Da war schon alles fertig. Und am achten Tag hat Gott weiter Geschichte geschrieben. Mit den Menschen. Er sandte seinen Sohn und der Mensch, das war sein Ebenbild, sein Ein und alles, an dem hat er gebastelt und gearbeitet und geformt und alles hinein investiert. Und jetzt sollte damit alles am Ende sein. Er steht da, der Mensch wurde eine lebendige Seele, ein Roboter, der funktioniert. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ist das wirklich alles ein funktionierender Roboter? Gott wollte nicht, dass wir Roboter sind, die funktionieren auf Befehl. Nein, Gott wollte so sein wie er. Er wollte selbstständige, unabhängige Menschen haben, die eigenen Willen haben, eigene Wünsche haben, eigene Träume haben, eigene Ideen haben und die sich unter Gott stellen und das Reich Gottes hier weiterbauen, die Erde untertan machen. Aber es funktioniert nur eins, wenn die abfallen. Wenn die mal nicht mehr funktionieren, dann kann ich wieder was reparieren an denen. Und er sandte seinen Sohn, um sein Denkmal, sein Händewerk zu retten. Und du sagst ja, das war die der Teufel, ja, der Teufel war es auch. Gott benutzt auch den Teufel, um dich zu heiligen. Verstehst nicht? Denk an Hiob. Denk an viele anderen. Satan schlägt mich mit Fäusten. Gott benutzt das Negative, um aus dir was rauszuholen. Durch die Rebellion Satans wurde alles in ein Chaos, damals in der Ewigkeit, in der Unendlichkeit gestürzt. Alles kam durcheinander. Die ersten Menschen versagten. Weil Gottes wollte, dass sie versagten, damit der Teufel eigentlich blamiert wird. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Und es ärgert den Teufel jetzt, dass wir Jesus kennen. Hier begann Gott noch einmal ganz von vorne durch Jesus Christus. Wie die beiden damals, Adam und Eva, insbesondere sind unsere Urahnen, hatte Gott einen ganz perfekten Plan. Gott hatte eine Aufgabe für sie und durch sie sollte der Teufel vernichtet werden. Und zunichte gemacht werden die Werke des Satans, denn der Teufel ist ein Dieb, ein Räuber und was noch sonst alles ist. Und sie hatten einen geheimen Auftrag, diese Menschen von Gott bekommen. Sie mussten sündigen, sie mussten verführt werden, sie mussten sich an die Gebote Gottes vergreifen, sie mussten Gott ungehorsam sein, sie mussten fallen, sie mussten sich versündigen. Das alles war ein Muss. Wie sagt Jesus einmal, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Die Sünder brauchen den Retter nicht, aber die Heiligen brauchen den Retter nicht, aber die Sünder. Und das war Gottes perfekter Plan, Plan B, die zweite Chance. Wir wundern uns manchmal oft und denken, warum hat Gott das nicht verhindert? Ich habe auch am Anfang so meine Laufbahn gedacht, warum hat Gott nicht verhindert, dass dieser Baum nicht da war? Wenn keine Versuchung da gewesen wäre, hätten sie auch gar nicht sündigen können, selbst wenn sie 10-mal gewollt hätten. Warum hat er die Schlange geschaffen, dieses Biest da? Verstehst du? Und so schlau noch gemacht dazu. Der hätte auch einen Esel nehmen können. Nein, aber das listigste Tier. Warum hat er das alles zugelassen? Warum hat er nicht verhindert, dass der Teufel Adam und Eva nicht versucht? Und auch Jesus nicht versucht. Und auch dich und mich nicht versucht. Warum hat er es nicht verhindert, das Böse? Warum hat er Sünde zugelassen? Weil er eine Absicht hat er da drin. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Gottes Wege sind anders und Gott lässt das Schlechte zu. Jetzt halte ich fest, ich will dir helfen, denn ich muss auch mein Leben verstehen. Denn ich muss auch mein Leben verstehen. Und ich habe lange gesucht und lange gefragt, warum hat der liebe Gott diesen ganzen Shit zugelassen? Da wäre mir so viel erspart geblieben. Warum hat er den Tod zugelassen? Warum hat Gott gesetzt, dass der Mensch einmal stirbt? Warum dieses Kommen und Gehen, kommen und gehen, Generation für Generation, immer der gleiche Zirkus. Warum hat er das alles gemacht? Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Gott erlaubt es, dass der Teufel die Pläne Gottes durchkreuzt. Das Böse, das Negative, Gott hat es erlaubt, dass Adam und Eva versagt. Gott hat es alle erlaubt. Das ist gegen unsere Logik. Wir können uns nicht vorstellen, wir können die Haare uns rausreißen. Aber Gottes perfekte Plan ist einfach, er lässt zu. Gott arbeitet ganz anders. 1. Mose 3,15 hier noch dieser Vers. Und Gott sagt, und dein Nachkomme Eva wird der Schlange den Kopf zertreten. Dieser Nachkomme der Frau, das war eine Verheißung, die auf Jesus gezielt war oder auf Jesus bestimmt war. Der Teufel wollte, und Gott, der Teufel wollte mit allen Mitteln verhindern, dass Jesus nicht geboren wird. Deshalb war er gleich Inzucht betrieben, dass Riesen auf diese Welt kamen, die Söhne der Menschen und oder die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen sich vermischten vor der Sintflut und dass Riesen wurden. Gott hat es zugelassen. Aber der Teufel hat versucht zu verhindern. Aber Gott sitzt am längeren Hebel, Brüder und Schwestern. Und dann kam die Sintflut. Noah hat überlebt und rübergebracht in diese neue Welt nach der Sintflut, dass ein jemand da gläubig wird und jemand an den Herrn glaubt, dieser Japhet und der Segen Gottes da über Sem weitergeht. Gott hat der Teufel hat versucht zu vernichten, dass Jesus nicht geboren wird. Israel sollte vernichtet werden, ausgerottet werden. Aber blieb noch nur einmal ein kleiner Junge übrig auf dem Stuhl Davids. Weil Gott gesagt hat, auf dem Thron Davids wird immer einer immer ewiglich sitzen. Nur so. Der Teufel hat alles versucht, dass der Nachkomme der Frau nicht der Schlange den Kopf zerträgt. Und es passierte. Wir fragen uns, was ist die Geschichte? Und wir verstehen auch die Geschichte nicht. Wir verstehen den Sündenfall nicht und wir verstehen auch die Geschichte nicht. Warum muss das alles so passieren? Warum muss das alles so kommen? Selbst Jesus im Garten Gethsemane, er regnet, Vater, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Der Teufel wollte, dass Jesus im Garten stirbt, weil die Sünde im Garten auch begann. Garten Eden, Paradies. Und dass er irgendwo da unter dem Baum zusammenbricht und seinen Geist aufgibt. Und es war ein harter Kampf. Denn Jesus wusste ganz genau, der Wille Gottes für die Erlösung dieser Welt ist nicht der Garten Eden, sondern die Erlösung dieser ganzen Welt ist das Kreuz von Golgatha. Nicht Gethsemane, sondern Golgatha soll die Stelle der Erlösung werden. Aber der Teufel hat alles reingesetzt, dass er nicht am Kreuz steht, stirbt. Und dann wurde er ins Grab gesetzt. Der sollte nicht auferstehen. Dann haben sie das Grab versiegelt und die Soldaten haben das Grab bewacht. Verrückt. Der sollte nicht auferstehen. Und was war? Unser Heiland kommt raus und lacht. Und spottet ihrer. Verstehst du? Der Teufel konnte Jesus nicht verhindern. Das Kreuz konnte Jesus nicht verhindern. Die Juden konnten Jesus nicht verhindern. Der Herodes konnte nicht verhindern, dass Jesus geboren wird. Gott lässt zu, dass sein Wille geschieht. Ob der Teufel das will, ob die Gesellschaft das will, ob der Herodes das will, ob die Frommen das wollen, ob es die Juden wollen, ob das Gesetz es will. Er wird geboren. Und Gott selbst ist der Grund für das Versagen der Menschen. Gott sagt, ich liebe die Menschen und ich werde die Menschen erretten, was auch kommt. Es ist sein Wunsch. Gott hat dich je und je geliebt. Und dann haben wir Johannes 3, Vers 16. Wer kennt es auswendig? Johannes 3, Vers 16. Wer weiß, was da drin steht? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So sehr. So sehr, so intensiv. Und Gott gibt die Menschheit nicht auf. Gott hat bis heute die Menschheit nicht aufgegeben. Auch wenn der Antichrist regiert. Auch wenn der falsche Prophet auftaucht. Und was weiß ich. Gott gibt uns nicht auf. Unsere Erlösung ist schon. Und jetzt bitte noch etwas. Nicht mit deiner Bekehrung zustande gekommen. Die Erlösung ist zustande gekommen. Da hat es noch keinen Wurm, keinen Regentropfen gegeben, keinen Sonnenschein gegeben. Gar nichts. Vor Grundlegung der Welt, sagt die Bibel. Sogar vor dem Fall des Luzifers hat Gott schon den Plan gehabt, so will ich das machen. Das ist meine Idee. Auch der Luzifer. Weißt, wir fragen uns, warum hat Gott den Teufel geschaffen? Der wusste, dass er stolz wird. Dass er sich was einbildet. Ich bin der Schönste, der Geilste, der Schärfste, der Oberste, der Beste. An mir muss alles vorbei. Der hat den Teufel gar nicht schaffen müssen, diesen Bock. Weißt du, Gott hat den Plan der Erlösung geschaffen, noch vor der Grundlegung der Welt, vor dem Urknall, vor dem Fall des Luzifers. Bevor das alles passiert, hat Gott dich und mich gewollt. Und das wird mal sein, der Mensch wird die Krone der Schöpfung sein. Er wird die Erde untertan machen. Und wir sind mitten dabei. Wenn ich an die Satelliten denke, Computer denke, an alle Technik denke, wir machen uns die Erde untertan. Da brauchen wir keine große göttliche Offenbarung. Schon die Technik, die der liebe Gott den Menschen gegeben hat, die Möglichkeit des Denkens. Wir können schon Leben vermehren oder am Leben erhalten, neue Zellen züchten. Offenbarung 3, Vers 8, lesen wir. Jesus hat sich als das damals in der Unendlichkeit, in der Ewigkeit, als es doch keine Zeit gab, keine Uhren gab, keine Glocken gab und gar nichts gab, hat Gott beschlossen, das Lamm. Jesus sagt, ich möchte, Vater, ich gehe in diese Welt, ich werde diese Welt erlösen und ich werde sie in die nächste Dimension, in die nächste Phase, auf die nächste Stufe bringen. Ich werde es machen. Aber Junge, das kostet dir dein Leben. Und der Vater hat gesagt, ja, wenn du das willst, das ist dein Wille. Die Gottheit hat beschlossen, lasst uns Menschen machen. Und dann steht der Heilige Geist und sagt, und ich gehe auch runter. Und ich werde den Erretteten, den Gläubigen helfen, dass sie aus dem ganzen Stall rauskommen. Und der Heilige Geist ist unser Helfer, ist unser Beistand. Jesus ist der Erlöser. Er starb für dich und mich. Und der Heilige Geist macht uns die Erlösung herrlich, verklärt und zeigt uns, wie wir funktionieren sollen. Und Gottes Erlösungsplan existierte schon so lange. Vor dem Sündenfall, vor dem Fall des Luzifers. Denn der Teufel, denn der Herr wusste, was in dem Herzen von diesem Superengel ist. Da wird ein Super-GAU kommen. Verstehst du? Da wusste er. Lange bevor Adam und Eva versagten und fielen, hat der Herr das alles gewusst. Deshalb hat sich Jesus entschlossen, ich gehe. Der Heilige Geist, und ich gehe auch. Und Vater, du wachst, dass alles so richtig geschieht. Die Gottheit hat mitgewirkt. Der Sündenfall war von Gott geplant und gewollt. Dein Sündenfall, was es auch immer ist, dass du zu viel isst, es ist auch ein Sündenfall. Verstehst du? Und alle diese ganzen Sündenfälle sind von Gott schon zugelassen. In aller Liebe. Alle Sündenfälle sind zugelassen. Irren ist menschlich, sagen wir. Und es ist auch. Irren ist menschlich, weil der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich möchte, dass du es verstehst. Meine Gedanken, die mich beschäftigen, so, wenn ich über Jenseits und Gott nachdenke. Und wie oft bin ich so am Strand irgendwo gesessen, wenn ich vergessen, in Portugal, die Wellen peitschen und da wird man nass. Und ich denke, Gott, was ist das Leben? Was ist das Leben? Was ist das Leben? Was hast du von uns Menschen gewollt? Und da in der Hitze und Wellen, verstehst du, da wird der Kopf glüht und die Wellen kühlen dich vom Atlantik. Da habe ich nachgedacht. Und weißt du, Gott hat mir viel Gedanken geschenkt. Alles von Gott gewollt. Du sitzt da. Die Wellen kommen, du kannst, und ich habe angefangen zu zählen, jede dritte Welle ist eine Schlagwelle, da haut die ganzen Wassermassen hoch. Gott hat gewollt. Er schuf sogar die Notwendigkeit für den Sündenfall und auch für die Erlösung. Aber dass alle, die an ihn glauben, Jesus Christus, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Jesus war der Grund. War der Grund für die Erlösung. Er hatte keinen Grund, auf diese Erde zu kommen. Weißt du, Jesus war der Grund für unsere Erlösung. Wenn wir nicht gesündigt hätten, hätte Jesus nicht kommen können. Kein Anlass. Dann hätte der Teufel gesagt, versuchst du dann unten, das ist nicht, hast hier nichts verloren. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen. Was verloren ist? Die Menschen hier. Die Menschen. Für die bin ich gekommen. Weißt du, unser Sündenfall war der Anlass, dass Jesus geboren wird. Dass Jesus kommt, dass Jesus stirbt, dass Jesus uns erlöst. Sonst hätte der Teufel alles Mögliche gesagt, ja, was willst denn du? Du hast hier nichts verloren, das ist mein Reich. Hier habe ich das Sagen. Alles, was passierte, war von Gott gewollt, es war sein Wille. Adams Fehler, seine Schwäche, deine, unsere Schwäche, war der Grund für Gottes Handeln. Wenn du nicht krank wärst, würdest du auch nie zum Arzt gehen. Aber wenn du irgendwo Schmerzen hast, dann rennst auf alle so schnell wie du kannst. Und jetzt kommen wir noch auch zu Judas. Ohne seinen Verrat, dass er Jesus auch verraten hat an die Juden und Römer und so weiter und Jesus erwischt haben, das war von Gott gewollt. Einer wird mich verraten, noch bevor er verraten wurde. Das hat er alles gewusst. Einer von euch wird mich verraten. Petrus, du wirst mich verleugnen. Und bevor er verleugnet hat, schon paar Tage, ein paar Stunden davor. Er hätte ja beten können, der Herr Jesus. Oh Gott, bewahre den Judas, dass er seinen Schnabel hält und nicht zu den Pharisäern rennt und so weiter und mich verratet. Verhindere, Herr, lass, oh, halt es fern, dass es dir geschehe. Nein, einer wird mich verraten. Und der Herr Jesus hat sogar sein Bissen mit ihm hineingetaucht und sagt, komm, Judas, beiß kräftig zu. Der ging an den Angelhaken. Der wurde gefangen, dieser Judas. Und er geht hin und dann sagt der Herr Jesus, was du tust, das tue bald, Bruder. Verstehen wir die Geschichte? Der hätte sagen können, Judas, bleib, sperr dich ein. Geh nicht raus, der Teufel wartet auf dich. Nein, er hat zugelassen, was du tust, das tue bald. Und als er kommt, der Einzige, den der Heiland zum letzten Mal wieder seinen Weggang geküsst hat, war der Judas, umarmt ihn. Oh, Judas, wie kommst du zu mir? Verstehst? Er kam zu ihm, weil es Gott wollte, dass er kommt. Sonst wäre Golgatha nie passiert. Sonst wäre Ostern nie passiert. Sonst wäre Pfingsten nie passiert. Sonst würde unsere Entrückung nie passieren. Der Kuss hat so viel ausgelöst. Oh, dieser Judas. Verstehst du? Und deshalb schiebt man nachher die ganze Schuld auf den armen Juden, weil der auch Judas heißt. Adams Fall war von Gott gewollt. Jesus wäre niemals erwischt worden, wenn Judas ihn nicht ausgeliefert hätte. Jesus wäre niemals erwischt. Was sagt Jesus? Ich bin alle Tage bei euch, ihr hättet mich jederzeit festnehmen können. Warum habt ihr mich nicht festgenommen? Weil er nicht verraten wurde, nicht ausgeliefert wurde. Der Einzige, der Jesus ausliefern konnte, war Judas Ischariot. Der Einzige, der Jesus zum Sünder machen konnte, war Johannes der Täufer. Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Dass er sich taufen lässt. Und Jesus sagt, es muss alle Gerechtigkeit vor Gott erfüllt werden. Johannes, taufe mich bitte. Jetzt. Auf der Stelle. Und dann kommt die Stimme Gottes von oben. Dies ist mein lieber Sohn, auf dem ich wohlgefallen habe. Judas, ein Insider, musste ihn ausliefern. Johannes der Täufer, ein Sohn eines hohen Priesters, der war der Einzige, der die ganze Schuld der Menschen auf Jesus legen konnte, als Sohn eines hohen Priesters. Sohn vom Zacharias. Die Fehler, die Menschen taten, waren die Voraussetzungen für Gottes Handeln. Die Fehler, die Gott in deinem Leben zugelassen hat, das sind die Voraussetzungen, dass Gott in deinem Leben was tut. Dass du das Geld verspielst, kein Geld mehr hast, nichts auf dem Tisch, nichts mehr im Kühlschrank. Oh Gott, ich bitte versorge mich. So wie die Krankheit. Erst die Krankheit ruft den Arzt auf den Plan. So auch die Sünde ruft den allmächtigen Gott auf den Plan. Erst deine Schwachheit ruft den Heiligen Geist auf den Plan. Oh, Hilfe, hilf mir, Heiliger Geist, ich kann's nicht. Erst deine Schwachheit. Und das ist der Akt. Dein Versagen, deine Krankheit, deine Not, dein Elend, deine Gebundenheit ist die Voraussetzung für Gottes Handeln, für Gottes Operation. Hätte Adam nicht gesündigt, hätten wir keine Zukunft. Hätten wir keine Erlösung. Würden wir nie Gott suchen. Adam, wo bist du? Wir wären, ja, ne, der Menschen, so wie die Äffchen, die von Baum zu Baum springen weiter. Verstehst du, oder was weiß ich. Hätte sich bei uns nie was verändert. Hätten bei uns nie, würde nie ein Ruck passieren. Wir hätten das Paradies nie verlassen, weil es ist so schön, so schön angenehm und warm und bequem. Hätten wir Gott nie gesucht, wäre das alles nicht passiert. Wir wären als Menschen nie über uns selbst hinausgewachsen. Wäre der Sündenfall nicht passiert, wir wären Fleisch geblieben. Aber jetzt dank dem, was geschehen ist, Gott sagt, ich will nicht Fleisch haben. Ich will nicht Christen nicht oder die Menschen nicht als Roboter haben. Ich will sie als Geist haben. Und deshalb heißt es dann, wandelt im Geist. Gottes Planung war, dass die Fehler passieren, die waren einkalkuliert und eingeplant, diese Fehler. Diese zwei Bäume im Garten und so weiter, der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Gott wollte den Menschen prüfen, das war die eine Sache, aber das war nicht alles. Gott selbst hat die Menschen versucht. Deshalb beten wir auch und führe uns nicht in Versuchung. Verstehst du? Eigentlich heißt es und führe uns durch die Versuchung. So müsste es eigentlich richtig heißen, aber wir haben uns so eingefleischt, verstehst du? Wir sind Fleisch geworden. Gott führe uns nicht in Versuchung. Der zweite Plan Gottes ist der beste Plan. Du sagst ja, aber der liebe Gott hat deine Ahnung doch so schön gemacht. Ja, Und Eva war noch viel schöner. Da gibt es einen Schlager. Als Gott das die Eva dem Adam vorgestellt hat, der war so begeistert von seiner Eva und er sagt, oh Gott, oh, mach mir aus alle meine Rippen raus und mach lauter Evas draus. Verstehst? War so begeistert. Aber dann hat Gott gesagt, Adam, beruhige dich. Versuch's mal zuerst mal mit dir und dann werden wir miteinander reden. Verstehst? Ob da nicht dir noch alle deine Rippen dir rausnehmen. Aber Plan B, das war Plan B. Eine Gehilfin. Und wenn ich die Bibel durchgehe, es wird nicht immer der Erstgeborene gesegnet, sondern der Zweitgeborene. Erstaunlich. Nicht der Esau, sondern der Jakob. Nicht Israel, die Gemeinde. Und so geht's weiter. Nicht der ältere Bruder kriegt das ganze Erbe, sondern der Verlorene. Woher weiß ich das? Weil der Vater ihm den Ring auf den Finger schiebt. Bringt mir den Ring. Verstehst? Ein Ring, ein Zeichen des Erbes, ein Zeichen der Würde. Nicht der ältere Bruder, der treu diente, bekommt den Ring des Erbes, sondern der Lump, der zurückkam, bringt mir das beste Kleid. Für diesen Jungen. Und Israel, die Verlorenen der Esau, profitieren von den Segnungen des Gesegneten. Israel muss jetzt zerstreut werden in alle Völker und dort sollen sie auch bleiben. Und ein Segen und der Nationen, was alle Völker, was alle Menschen bekommen, ob es Germanen oder Afrikaner sind oder Indianer sind. Gott segnet all diese Völker und die Juden sollen mit diesen Völkern gesegnet werden. Da gibt es keinen extra Segen mehr für sie. Vorbei. Wir müssen die Logik Gottes verstehen. Das Kreuz ist eine Torheit für Menschen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Die Sünde, die Rebellion gegen Gott war eine Notwendigkeit. Gott wollte, dass die Menschen ihm freiwillig dienen. Nicht nur die Engel und Luzifer. Nein, der Mensch soll Gott freiwillig dienen. Aus freien Stücken. Papa, ich möchte Tagelöhner bei dir sein. Ich möchte dir dienen mit dem Herzen. Jetzt nicht nur, weil ich dein Sohn bin. Ich habe kein Interesse, dein Sohn zu sein. Ich möchte dir dienen. Ja, als Mensch. Und wir sollen alles, was wir tun, lernen und Gott bitten, dass er uns hilft, freiwillig ihm zu dienen. Freiwillig und nicht unter Druck. Ich muss Gott dienen. Nein, vergiss es, du musst es nicht. Freiwillig, gerne, mit Freuden. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt von seinem Angesicht mit Frohlocken, mit Begeisterung. Wir sollen Gott, ja, dienen mit Freuden. Und auch die Juden und auch die Römer, die sollen Gott dienen mit Freuden. Und sie werden ihn alle sehen, in wem sie gestochen haben. Kein Jude hat in Jesus einen Spieß reingebohrt. Die Römer waren es. Und sie werden ihn alle sehnen, nicht nur die, wie man da auf die Juden alles nur abwälzt. Gott hat es zugelassen, dass das Volk so verstockt ist, dass sie bis heute nichts von Jesus wissen wollen, dass er ein Verfluchter für sie ist. Damit alle gerettet werden, nicht nur die braven Judenmenschen. Alle. Verstehst? Wenn es nach Juden ginge, dann würdest du und ich nicht mehr an Gott glauben dürfen. Wir sind ja alles nur Schweine und Eseln und ohne Seele. Hunde sind wir, ja. Aber durch Jesus, alles was verloren ist, soll gerettet werden. Und deshalb sich freiwillig für Jesus entscheiden, aus freien Stücken. Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und Gott formt und wenn er merkt, das Ding missratet, verzieht das, der Hals verzieht sich, der Kopf verzieht sich oder was ich auch verziehen mag, verstehst du, dann wieder neu geknetet und wieder fängt er wieder ganz neu. Und das ist, was Gott mit missratenen Menschen macht. Der Form. Weißt du, solange wir noch nicht gebrannt sind als Töpfe und Gefäße und Vasen, solange sind wir immer noch verformbar. Und solange wir leben, haben wir Hoffnung. Solange wir Geist in uns haben, haben wir Hoffnung. Erst wenn wir tot sind, dann sind wir gebrannt. Verstehst? Können wir nichts mehr rückgängig machen. Wie auch immer, aber das ist ein anderes Thema. So, Gott hat verschiedene Gefäße. Solange der Ton also noch flexibel ist, knetbar ist, formbar ist, so lange arbeitet Gott an uns. Bis oft zur letzten Stunde. Und Gott hat für Adam eine Lösung, und das war die Ankunft Jesu Christi. Für Israel hatte er eine Lösung, das war Jesus Christus. Und wie viele ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Damals am Pfingsttag waren es 3000 auf einen Schlag. Wo ganz Israel errettet wurde aus allen Nationen. Gott hat einfach die zweite Chance gegeben. Und auch uns. Und jetzt ist der Heilige Geist da. Und der Heilige Geist formt uns und prägt uns. Und so langsam verhärten wir uns und entwickeln uns in eine bestimmte Form. Eine Sünde, die nicht vergeben wird. Eine Sünde, die nicht vergeben wird. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Und das hat den Juden gesagt. Lästert nicht den Heiligen Geist. Sonst habt ihr keine Erlösung. Denn der Heilige Geist ist, was uns zubereitet. Nehmt die Gnade an. Johannes, glaub an Jesus Christus. Oh, folge ihm, sei treu. Komm zurück. Und der Heilige Geist wirkt. Bitte, hör mir zu. Der Heilige Geist wirkt, bis Jesus wiederkommt. Der Heilige Geist ist immer noch da. Auch wenn du gestorben bist. In meiner Bibel heißt es, und er wird bei euch bleiben, ewiglich. Er wird bei uns bleiben, ewiglich. Der Heilige Geist. Auch wenn du gestorben bist. Im Jenseits. So wie dieser eine da. Im Jenseits. Wo bin ich denn? Verstehst du? Plötzlich bleibt ihm die Spucke weg. Und so viele Menschen. Also ich wünschte, du solltest mal ein Koma-Erlebnis haben. Ein Todeserlebnis haben. Dass du siehst, das Leben geht weiter. Nicht nur mit dem Herzstillstand hört alles auf. Nein, da fängt das alles an. Da fängt das alles an. Und da ist, wo der Heilige Geist an uns arbeitet. Jesus stieg hinab an den untersten Örter der Unterwelt. Das ist, was weiß ich, der Kern dieser Erde irgendwo, oder auch gar nicht. Und führte die Gefangenen heraus. Unsere Erlösung verdanken wir dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist arbeitet nachts, wenn wir schlafen. Der Heilige Geist wirkt ewiglich, auch wenn wir gestorben sind. Denn er sagt, er wird bei euch bleiben ewiglich. Auch wenn du beerdigt bist und deine Seele nicht mehr da ist, ist der Heilige Geist immer noch bei dir. Denn deine Seele ist unsterblich, weil es von Gott ist und zu Gott wieder zurückgeht. Und der Heilige Geist macht uns empfänglich für das Reich Gottes. Der Heilige Geist erforscht die Tiefen der Gottheit. Der Heilige Geist lehrt uns die Sprache des Himmels. Aber, lieber Vater, wir sagen durch Jesus, aber, lieber Vater, und wir sagen auch durch den Heiligen Geist, aber, lieber Vater. Nicht nur durch den Heiligen Geist, sondern auch durch Jesus. Und nicht nur durch Jesus, sondern auch durch den Heiligen Geist. Und er lehrt uns den Lob Gottes. Ohne den Heiligen Geist würden wir die Erlösung Gottes nie begreifen. Deshalb, am besten, du sitzt irgendwo am Baumstamm, irgendwo im Wald und denkst, oh Gott, was ist das? Hast du mich wirklich lieb? Verstehst du mich? Warum hast du mich hier in diese Welt verpflanzt und ich hier sitze? Der Heilige Geist führt uns in diese Lebensformen Gottes hinein. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit, meiner Schwachheit, nicht Jesus. Jesus hilft nicht meiner Schwachheit. Weißt du, vor viele Christen bringen alles durcheinander, Kauderwelsch. Der Heilige Geist hilft meiner Schwachheit. Der Heilige Geist sagt mir, schau auf Golgatha, das, was er für dich getan hat, das kannst auch du. Es ist vollbracht. Junge, halt dich fest an dieses vollbrachte Werk von Golgatha. Der Heilige Geist ist die Kraft des Universums. Der Heilige Geist hilft uns, das Leben zu meistern. Der Heilige Geist führt mich zu der Wiedergeburt. Du sagst, ich bin wiedergeboren, du bist fromm. Wiedergeboren bist du erst, wenn du gestorben bist. Du musst erst sterben und dann wieder zum neuen Leben aufwachen. Das ist alles Gott gewollt. Oh, manche Christen sagen, ich werde nicht sterben, ich werde noch die Wiederkunft Jesu erleben, aber die warten heute noch. Weißt du, der verlorene Sohn, als er heimkam, bekam das beste Kleid. Den Ring, das Erbe geht weiter, die Vollmacht geht weiter. Und es ist der zweite, nicht der erste. Vater, ich diene dir so treu und mir hast nichts gegeben. Der Versager kriegt es. Und mein Thema ist, Gott liebt die Versager und Gott hat einen Plan für die Versager. Der verlorene Sohn, der ist total anders. Weißt du, der ältere Sohn, der dient nach Gesetz des Vaters. Befohlen wir tun das, was er sagt, das werde ich machen. Aber der Jüngere, der jetzt nach Hause kam und ihm aus Liebe dient, der macht alles freiwillig und ohne Bezahlung und ohne irgendwelche Anerkennung. Der macht alles, was er gesagt. Wir werden als Sünder geboren und sterben als Heilige. Unmöglich. Aber das ist so bei Gott. Und es ist völlig egal, ob wir vor der Sündflut lebten oder nach der Sündflut lebten. Jesus stieg hinab an die untersten Orte der Welt. Ob wir jetzt fromm waren, in der Pfingstversammlung waren oder in der toten Kirche irgendwo uns rumgetrieben haben, spielt keine Rolle. Wichtig ist, wie kommst du nach Hause? Und wichtig ist, dass du nach Hause kommst. Und alle, ob sie glauben oder nicht glauben, alle Atheisten, Buddhisten und Kommunisten und Katholiken und Protestanten und Scheinheilige und Heilige, sie müssen alle sterben. Sie müssen alle sterben. Und sie kommen nach Hause. In Hebräer 11, da lesen wir, weißt du, die Zeugen, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns, weißt du, du wüsstest, wie viele Leute um dich rumstehen. Und weißt du, was für Leute dort erwähnt werden? Abel, das war der zweite oder der dritte oder der vierte nach Adam. Der Abel, sein Blut spricht lauter als das Blut von Lämmer und Ochsen. Und dann wird noch der Henoch erwähnt, der ein paar Jahrhunderte vor Noah lebte, vor der Sintflut lebte. Und die alle wurden heimgeholt von Jesus Christus. Also auf Golgatha auslief, es ist vollbracht. Weißt du, unsere ganze Erlösung ist jetzt schon in der Ewigkeit längst passiert, bevor es passiert. Verrückt. Das ist Gottes Zeitmathematik. Wer keine Gnade hatte, und viele wussten gar nicht von der Gnade, der Henoch in einer gottlosen Welt hat Gnade bekommen und nur fand Gnade bei Gott. Bevor das Gericht kommt, ist so wichtig, dass wir die Gnade Gottes erleben. Und meine Bibel sagt, wer den Sohn, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und ich habe eine gute Predigt. Wenn du mittendrin in der Hölle bist und schmorst bereits, ruf den Namen Jesu an und du wirst gerettet werden. Hart. Weißt du, wie Leute, die aus mit dem amerikanischen Geist geprägt sind, weißt du, wo man Statistik hat, heute habe ich 30 Seelen bekehrt, gestern habe ich 2000 bekehrt und vorgestern 300. Verstehst du? Das geht nur nach der Statistik. Gott weiß, wer sich richtig bekehrt, wer sich richtig entscheidet, wer begreift und so weiter. Und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weißt du, wir sind begnadigt von Gott noch, bevor die Kirche auftrat und sagte, mit der Erbsünde, alle sind unter der Erbsünde geboren. Gott will allen Menschen helfen, von wegen Erbsünde. Das ist katholische Erfindung. Katholische Erfindung. Nach dem Plan Gottes haben alle Menschen versagt. Gott hat es zugelassen, so gewollt. Und die Kirche versucht dann durch die Kindertaufe oder was weiß ich alles, da die Versage wieder herzustellen. Und die Kirche, das Schlimmste ist dabei, weißt du, dass das Ganze, die Erbsünde, die kam erst im 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Das ist eine Erfindung der Kirchenväter, weil die Probleme mit Sex hatten. Sie sagten, der Sex wird eine Sünde und so weiter. Erbsünde wird durch Sex weitergegeben, das ist schmutzig. Zeugung der Kinder ist eine Sünde. Von wegen, der Teufel wollte nicht, dass der Auftrag Gottes erfüllt wird. Mach die Erde, füll die Erde und mach sie untertan. Der Teufel wollte nicht. Und deshalb ist die Erbsünde eine Erfindung von verklemmten Theologen, Kirchenvätern. Da gab es einen Kirchenvater, der hat sich sogar kastrieren lassen, damit er sich nicht mehr versündigt. Ich will einfach nur sagen, weißt du, wenn Sex Sünde wäre, dann hätte Gott diesen Naturtrieb nicht in den Menschen hineingelegt, zeugungsfähig zu sein. Oder sich zu lieben. Vor Gott ist jeder für sich selbst verantwortlich. Nicht, was mein Großvater und Vater und was weiß ich, irgendjemand getan hat. Ich bin selbst für mein Leben vor Gott verantwortlich. So eine Schuld kann ich nie übertragen auf andere, auch nicht so auf neugeborenes Baby und anlassen, die ist unter der Erbsünde. Gestern habe ich mein 13. Enkelchen Gott geweiht, in die Hände genommen, gesegnet. Dieses arme Kindchen sollte Erbsünde haben. Das ist Quatsch. Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Von wegen da irgendwelche falsche Lehren. Und vor Gott ist eigentlich egal, was deine Vorfahren vor deiner Geburt waren. Und was für ein liederliches Leben sie geführt haben. Und dann kommt die Kirche durch die Kindertaufe. Verstehst du, wird die Erbsünde weggetan. Von wegen. Weil es gar keine gibt, kann auch gar nichts weggetan. Nur spielt man ein bisschen Theologie, Religion, so Harelari. Und dann denkt man durch diesen frommen Bluff, da wird es was verändert. Verstehst du, es verändert gar nichts, sondern meine persönliche Entscheidung, meine Hingabe an Gott. Das ist ausschlaggebend. Ein Kind weiß nicht, was Sünde ist. Lass uns doch logisch denken, ich kann doch nicht Papa und Mama sagen und die Voraussetzungen für Bekehrung, das neue Leben erfüllen. Lasst Sünden bekennen und glauben und sich taufen lassen, das kann so ein Kind nicht. Das ist aber, wir muten den Kindern Unmögliches zu oder würden das machen. Wir sind in dieser Welt und Gott hat uns in diese Welt hineingesetzt. Und jetzt sagt Gott, macht euch die Erde untertan und füllt die Erde, herrsche darüber. Der Mensch sollte lernen zu begreifen. Und deshalb sind wir hier, dass wir als Roboter nicht nur funktionieren, dass wir merken, die Welt ist nicht mein Heim, ist nicht mein System. Ist das wirklich alles, was ich hier habe? Und Gott wollte, dass wir lernen. Und jetzt kommt dieser Punkt, dass wir alles verlieren, alles hergeben, alles loslassen. Und je mehr wir loslassen, desto seliger werden wir. Die Welt ist nicht mein Heim. Mein Heimat ist da drüben. Und ich werde kein Fremdling dort sein. Jesus kam uns und er hat uns vorgelebt. Und wir sollen von ihm lernen. Er hat sich entäußert, ist Mensch geworden, man hat sogar ihm die Kleider vom Leib gerissen. Und das ist das Leben. Dir wird alles genommen. Alles. Du bist nackt auf diese Erde gekommen und du gehst wieder nackt von dieser Erde. Aber hier lernst du etwas für deine Seele, für deinen Geist. Und das, was du für deine Seele, für deinen Geist gelernt hast, und das Einzige, was du hier lernen musst, loslassen, loslassen, loslassen. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Jesus kam, alles aufgegeben, und der Weg Jesu ist jetzt unser Weg. Sein Werdegang ist jetzt unser Werdegang. Seine Entwicklung ist jetzt unsere Entwicklung. Das ist das Einzige, was mit Erlösung zu tun hat. Mehr nicht. Und das war, Jesus war der Plan Gottes. Und nach diesem Modell, nach diesem Prototyp, muss unser Leben sich entwickeln. Für die Menschheit kam Jesus und bestätigte, das ist, wenn du so lebst, wie Jesus gelebt hat, wirst du auch die Früchte genießen, die Jesus genießt. Er war das Modell Gottes. Jesus kam deswegen auf diese Welt, um den Willen Gottes zu tun, und zwar in allen Stücken und alles zu erfüllen. Der verlorene Sohn, der Zweite, sein ganzes Erbe verprasst. Auch Jesus hat sein ganzes Erbe verprasst, in aller Liebe. Ist zwar nicht bei den Schweinen gelandet, doch, am Garten auf der anderen Seite, dort, wo er fuhr. Was soll ich mit den Schweinen machen? Hat der Bauer gefragt. Lass ihn runterspringen in den See Genezareth. Weißt du, loslassen. Und er war wieder anständig angezogen, ganz normal. Jesus kam, um unsere Seele auf die richtige Spur zu bringen, uns den Weg des Lebens zu zeigen. Er kam, damit wir als Versager leben können. Und jetzt bitte halt dich fest, dein Herr Jesus, den liebst du von ganzer Seele und aus allen Kräften und was weiß ich, süßer Jesus. Jesus starb auf Golgatha für mich als Versager, als elender Versager. Was hat er gehabt? Nix, überhaupt nichts. Verstehst du, stirbt. Nicht einmal seinen Geist kann er halten. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er starb zwischen zwei Schächern. Und die Schächer waren nicht Diebe, wie hier die Kirche uns lehrt oder wie uns irgendwelche Leute beibringen wollen. Schächer wären Diebe, schlechte Menschen. Nein, das waren Schächter. Die haben die Tiere geschächtet. Die wollten Gott, wenn sie Gott ein Opfer bringen, ein reines Opfer bringen. Die wollten reinen Gottesdienst. Sie wollten das Richtige machen. Das ist nicht geschafft. Wurden erwischt dabei, als sie da die Tiere geschächtet haben. Und man hat aus den Schächtern Schächer gemacht. So verloren ist die Welt. Und wir glauben natürlich, die elenden Sünder, Diebe. Und dann haben sie gelästert. Und Jesus, warum hängst du am Kreuz? Was ist dein Grund? Warum bist du hier? Wirst du hingerichtet und noch angenagelt. Also, der eine wie der andere Schächer, die wollen nur das Richtige. Und wenn ich die Menschen angucke, die wollen nur das Richtige. Ein Drogensüchtiger will nur das Richtige. Ein Dieb will nur das Richtige, dass er auch mal was hat, was die anderen haben, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Ein Mörder will wahrscheinlich auch das Richtige. Alle Menschen wollen das Richtige und setzen falsche Mittel ein. Und Gott erlaubt es. Beide Schächer hängen am Kreuz. Und als Jesus, als die ganze Diskussion so hin und her geht und so weiter, was hat der eine Schächer getan? Schächter. Lass uns lieber, mach mal ein Tier lieber dazwischen in deiner Bibel. Was hat dieser eine Schächter getan? Er hat gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich kann nichts tun, du kannst mir auch nichts tun. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Du wirst früher sterben wie ich. Denk an mich. Denn ihnen wurden die Knochen gebrochen. Jesus ist zwar von selbst gestorben, damit auch der Selbstmörder gerettet werden kann. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und so weiter. Obwohl alle, die ganze kreischende Menge da, die schimpfenden Menschen, anderen hat er geholfen, soll sich selber helfen. Gott zeigt, guck mal, für die Versager, für die das richtige Leben wollen, die ein erfülltes Leben wollen, die glücklich sein wollen, die mehr vom Leben haben wollten, die hängen jetzt dort. Dem Schächer ist jetzt vollkommen egal, was die da quatschen, der da unten. Ich bin ein Gekreuzigter sowieso. Aber er glaubt, Jesus, denk an mich, Lukas 23, Vers 42, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, wenn es soweit ist. Er bekennt sich zu Jesus, ruft den Namen des Herrn an, denk an mich. Und das reicht aus, wenn du an Jesus denkst. So, weißt du, Gott hat gewollt, dass wir eigentlich das Leben anfangen, nach dem Beispiel Jesu zu leben. Gott hat erlaubt, dass wir versagen. Das sind seine Gedanken. Und wir beginnen, diese Gedanken hier zu realisieren. Und wir sehen von hinten, alles, was vorbei ist, ist vorbei. Wir haben das Paradies vor uns. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Von Gott aus ist unsere Bestimmung, unsere Erwählung schon von Ewigkeit her festgelegt. Wir sollen so funktionieren, wie Gott es will. Und lernen, genau im Gegenteil zu leben, im Spiegelschrift zu leben. Wer sein Leben verliert, so wird der Welt gewinnen, heißt es in der Heiligen Schrift. Du sehst, um zu ernten, du gibst, um zu bekommen, und wir sterben, um zu leben. Wir sterben, um zu leben. Wir segnen, um gesegnet zu werden. Wir tun etwas, wir geben von uns weg, und wir kriegen was zurück, ein Feedback. Bei Gott ist das Große klein und das Kleine groß. Das ist Gott. Und das ist sein Plan. Du versagst, du fällst durch. Das ist deine Geschichte. Das ist die Geschichte der ganzen Menschheit. Wenn ich all die anschaue, der ist gestorben. Mich hat ja neulich jemand angerufen und habe gesagt, ob ich die Leute kenne. Ja, ich kenne, und habe kurz beschrieben, dass ich die kenne. Und dann schrieb mir diese Person, der ist gestorben. Da habe ich gedacht, Mensch, wer lebt jetzt noch? Verstehst? Von der Gemeinde da aus Sindelfingen oder wo das auch immer war. Wer lebt da noch? Habe ich gedacht. Weißt du, ein Nachkomme der Frau war der Schlange den Kopf zertreten. Die Katastrophe, der Sündenfall, war für Gott keine Katastrophe, Brüder und Schwestern. Das war gewollt. Deine Fehler, die du gemacht hast, sind von Gott gewollt, damit er aus dir was rausholt. Petrus sollte geschüttelt und gerüttelt werden, vom Satan versucht und angegriffen und dann herausgefordert werden. Er sollte es. Damit er nachher später die anderen stärken kann. Aber er ist nicht mehr da. Aber seine Botschaft, seine Erlebnisse, also ich mag den Peterle. Den mag ich denn. Verstehst du, was der alles so gemacht hat? Mund immer schnell offen. Ich bin dabei, und dann versagt er. Und Gott wollte, dass sein Leben beispielhaft ist. Und das ist, was bleibt. Wie Peter genau ausgesehen hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eines. Ja, er hat das Herz auf dem rechten Fleck gehabt. Ein neuer Anfang, eine Fortsetzung nach dem Sündenfall. Gott hat das gewollt, sondern er hätte nie und nimmer weitermachen können, wenn dies nicht alles passiert gewesen wäre. Da wäre die Zivilisation, da wäre die Menschheitsgeschichte total anders verlaufen. Wir würden irgendwo im Kongo leben und von Baum zu Baum hüpfen. Aber Gott hat es zugelassen, dass das passiert. Und hier beginnt ein neues Denken, eine neue Zeit, ein neuer Tag. Hier beginnt die Erfüllung und die Vollendung. Gottes Pläne und Gottes Idee. Jetzt beginnt Gott im ganz Kleinen, bei jedem Einzelnen, bei jedem individuell beginnt er sein Leben aufzubauen. Und deshalb Gott erlaubt, dass nicht nur Adam und Eva versagt, sondern dass du und ich versagen. Im Alten Testament bedeutet Krankheit oft, und die Leute haben das auch so genommen, als Folge von Schuld, was die Menschen auf sich geladen haben. Aber auch keine Krankheit, es kann kein Arzt kommen, kein Psychologe, kein Helfer kommen. Und Jesus in Johannes Kapitel 9, da berührt er den Blinden, der Blinde wird geheilt. Da kommen die Leute und sagen, Messias, Rabbi, wer hat hier gesündigt? Der Blinde oder seine Eltern? Und dann sagt Jesus weder noch.
Weder seine Eltern haben gesündigt, noch dass er gesündigt hat, sondern auf dass die Herrlichkeit Gottes groß wäre. Und deshalb hat Gott Dinge in deinem und meinem Leben zugelassen, damit die Herrlichkeit Gottes groß wäre. Nicht meine Vorfahren haben gesündigt und nicht ich habe gesündigt, sondern es war eine Zulassung Gottes. Verstehst du das? Weißt du, und Jesus, erlöse uns von diesem Denken der Zeitgenossen, der Gesellschaft, damit die Herrlichkeit Gottes groß wird. Diese ganzen Dummheiten, was wir machen als Menschen, das sind Zulassungen Gottes. Jesaja 53, Vers 3 und folgende Verse. Und da heißt es: für wahr, er war der Verachteste, er war der Schlimmste, voller Krankheit und Schmerz und so weiter. Und wir hielten den, der von Gott geplagt und geschlagen und gemartert wäre, um unsere Sünden willen und so weiter. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Ich sehe, das musste alles passieren. Diese ewigen Wunden Jesu, das musste alles passieren. Jesus hat auf Golgatha das alte Denken des Gesetzes erfüllt und angekündigt was Neues. Weißt du, diesen Knoten, diesen gordischen Knoten hat er durchgeschlagen. So, jetzt ist vorbei. Aus. Amen. Es ist vollbracht. Und jetzt dient alles zur Verherrlichung Gottes. Alles, was in deinem Leben geschieht, ob du arbeitslos wirst, ob du neue Firma gründest, egal was du machst, ob du Erfolg hast oder Misserfolg hast, alles dient, wirst nicht verstehen, aber wenn du richtig so in dir kehrst und einfach hinsetzt, Augen zumachst und nachdenkst und die Wellen so über dir ergehen lässt, dient alles zur Verherrlichung Gottes. Und dann verstehst du Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, dienen alle, absolut alle Dinge zum Besten. Nicht nur die Rosinen und nicht nur die Diamanten und nicht nur die Perlen. Nein, auch der ganze Dreck dient zur Verherrlichung Gottes. Ein ganz neues Gesetz verkündigt der Herr, ein ganz neues Verstehen. Und jetzt leben wir im neuen Bund nach ganz neuem Gesetz, nach ganz neuem Lebensprinzip. Und Jesus sagt dann zu diesen Geheilten immer wieder: gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Wenn du das begriffen hast, das war Gottes Wille, ich begreife, habe verstanden, aha, deswegen ist alles passiert. Und jetzt habe ich einen Befehl, einen Auftrag: gehe hin und sündige ihn fort nicht mehr. Mach nicht mehr den gleichen Fehler. Stell dich nicht mehr so dumm. Pass auf. Wache und bete. Wer diese Worte hört, sagt Jesus, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr, der beginnt ein ganz neues Leben. Egal wo er war, der hat sein Bett genommen, nach Hause gegangen. Der Fall war erledigt. Und wir sollten eines wissen: wenn wir die Lektion gelernt haben, aus der, wo Gott hineingelassen hat, Baum der Erkenntnis, da uns ein Licht aufgeht, wo wir was verstehen, dann geh nach Hause und sündige hinfort nicht mehr. Wer diese Worte versteht, der ist kein Versager mehr, der hat die Vergebung der Sünden, der hat eine ganz andere Ausrichtung, einen ganz anderen Horizont, er ist befreit, ich sündige nicht mehr. Weißt du, auch wenn du Fehler machst, du sollst aufhören, denn ist jemand in Christus, lebt jemand in Christus, ist jemand eine neue Schöpfung, der von Gott geboren ist, der sündigt nicht mehr. Manche Leute sagen ja, weißt du, die spielen da Religion. Du sündigst nicht. Alles, was du machst, hat einen Zweck. Auch der Unsinn. Auch die Fehler. Auch dein Leichtsinn. Auch, ja, deine Unausgewogenheit. Alles hat einen Sinn. Denn wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht mehr. Der rebelliert, zwar regt sich auf, ärgert sich, aber der sündigt nicht mehr. Für Versager beginnt ein ganz neues Leben. Wenn du das einmal begreifst, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr, beginnt eine ganz neue Lebensphase. Der Versager, der hat alles verloren, weil sowieso kann nichts mehr vorweisen und kann sagen: Herr, denk an mich, was ich alles bin. Der eine hat überhaupt keinen Grund mehr gehabt, was der Schächer, dass er sagte: denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der hat überhaupt nichts gehabt. Und weißt du, was Gott will? Dass du ihn erlebst als Vater, der dich liebt, der dich versteht, der sich um dich kümmert. Und das ist Gnade. Du begreifst, mein Vater, ich diene und lebe für Gott aus freien Stücken. Ich habe meinen Gott wiedergefunden. Ich habe meinen Gott wiedererlebt. Und die Reaktion des alten Bruders ist menschlich, hartherzig, richtend, unbarmherzig. Nicht die Art und Weise des himmlischen Vaters. Weißt du, der Der hat alles versoffen, aber mir gibt's gar nichts. Und dann sagt der Vater, Junge, du hast das, was mein ist, das ist auch dein. Nimm's, bedien dich, sei ehrlich. Das ist, was Gott will. These, Antithese, Synthese. Und dann kommst du zu der Erkenntnis der Wahrheit und sagst, ach, danke, Vater. Danke, Vater. Und alle Dinge dienen zu meinem Besten. Mein Hunger, mein Durst, meine Kämpfe, mein Leerlauf, alles dient zu meinem Besten. Und was sagt Paulus in 2. Korinther 12, Vers 10? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich ein Versager bin, bin ich ein erfolgreicher Mensch. Ist richtig. Das Kreuz ist genau das Gegenteil vom Sieg. Das Kreuz ist Sieg. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Gott erlaubt das Versagen und ist sogar eine Notwendigkeit, eine Zulassung und ein absoluter Wille Gottes gegen alle wohlmeinenden Absichten der Menschen. Ja, das passiert dir nicht und so weiter. Nein, das ist zugelassen. Das widerfahre dir nicht. Das ist menschliches Denken, logisches Denken. Aber Gott sagt, das soll dir passieren. Du sollst nämlich nicht scheitern, sondern du sollst leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das ist was, will nicht, dass du da stehst und anfängst zu predigen. Nein. Gott arbeitet, Gott, das was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Gott hat die Dinge zugelassen. Die Verluste, die Blamage, dein Unglück, deine Tiefen und Höhen. Und was ich gelernt habe in meinem Leben, nimm dein Schicksal in deine Hände und nimm es so hin, wie es ist. Versuch nicht zu verschönern. Also weißt du, da bin ich reingelegt worden, habe ich nicht aufgepasst. Ach, ach, ach. Danke Gott. Danke Gott auch für deine Misserfolge. Nicht nur für deine Erfolge. Danke Gott für deine Operation. Ach, jetzt ist schon wieder eine Niere weg. Die kann nachwachsen. Oder was auch immer ist, verstehst du, oder ein paar Zellen. Danke Gott. Sieh, das wäre Gottes in deinem Leben, was du Gott arbeitet. Du hast dir dein Lebtag keine Ruhe gegönnt, geschuftet, geschafft und gearbeitet. Und dann sagt der liebe Gott zu, jetzt gehst du in die Klinik, in die Reha oder wo auch immer noch. Und dort liegst du, da guckst du die Decke an und da siehst du die Löcher in der Decke. Und sagst, warum sind die da? Mach dir Gedanken. All das Negative gibt unserem Leben eine göttliche Qualität, eine göttliche Dimension. Petrus versagte ehentlich und er weinte. Er hat sich selbst verflucht. Wie konnte ich das nur dem Johannes da nachtippeln im Hof des hohen Priesters? Wie konnte ich das nur? Wäre ich nur draußen geblieben, wäre das mir gar nicht passiert. Wir machen uns so viele Vorwürfe und Gott will dich von deinen, nicht nur von deinen Sünden, sondern auch von deinen Selbstvorwürfen erlösen. Die meisten sind so behaftet an Selbstvorwürfe, dass sie am Schluss Depressionen kriegen und depressiv verbrauchen und was weiß ich, Schnaps brauchen und Drogen brauchen, um diese Selbstvorwürfe zu entledigen. Weine, sag's dem Heiligen Herr, ich hab dich lieb. Das ist jetzt passiert, was kann ich dafür? Und weißt du, aus dem Petrus wurde ein großer Apostel. Ein großer Apostel. Schau nach vorne. Halleluja. Schau nach vorne. Wir wollen zusammen nach vorne schauen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du unseren Horizont sprengst, dass wir auch heute Morgen verstehen, all das ist Gott gewollt, all das ist von dir zugelassen, all das ging an deinem Schreibtisch vorbei, all das hast du gewollt. Vater, ich verstehe die Welt oft nicht, aber ich weiß, denen, die dich lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Halleluja. Lob, Dank, Preis und Ehre sei dir, Herr Jesus. Amen. Amen. Preis Gott.